Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Das hier ist Musik, die auf grafischen Zeichen beruht. Erinnern Sie sich noch an die Letra-Sets, diese Rubbelbuchstaben aus den Zeiten vorm Tintenstrahldrucker? Aus dieser Schrift haben Grafiker jetzt Vorlagen für das Berliner Festival Letra Tone gebastelt, also im Grunde nach dem Notenprinzip. Wie das genau funktioniert, das erklären wir Ihnen gleich hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer, seien Sie herzlich willkommen. 2 Jahre hat Nuran David Kalis an seinem aktuellen Projekt gearbeitet. Herero Nama heißt es und widmet sich einem Teil der deutschen Kolonialgeschichte, über den lange geschwiegen wurde. Dem Mord des deutschen Kaiserreichs an ca. 80.000 Herero und Nama in Namibia, der als erster Genozid des 20. Jahrhunderts in die Geschichte einging. Morgen Abend ist die Premiere von Herero Nama, A History of Violence am Schauspiel Köln und der Autor und Regisseur Nuran David Kalis ist mir jetzt aus Köln zugeschaltet. Ich grüße Sie. Guten Tag.
Guten Tag.
Gab es für Sie sowas wie eine Initialzündung, sich mit diesem Kapitel der Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen?
Ja, also eigentlich zwei Standbeine hatte ich, als ich mit diesem Thema angenähert habe. Das eine war natürlich meine persönliche Geschichte, die ich als Armenier im Kampf für die Anerkennung des Völkermords auch sozusagen in die eigene Biografie hineingeschrieben bekommen habe. Und auch teilweise diesen aussichtslosen Kampf, den wir immer wieder geführt haben, um die Armenienfrage zu klären mit der Türkei. Und das hat mich total berührt, dass die Herero Namas einen ähnlichen Kampf schon etwas früher angefangen haben, um die Anerkennung des Völkermords für sich und für ihr Volk der breiteren Gesellschaft sichtbar zu machen.
Sie sprachen von zwei Standbeinen. Also einerseits diese armenische Geschichte, gibt es noch ein zweites?
Genau, das zweite war eigentlich die momentane Situation der Flüchtlingsströme, die über das Mittelmeer nach Europa eindringen. Und mir ist es zu einfach zu sagen, dass man irgendwie die Grenzen hochzieht und Ankerzentren in Nordafrika baut. Ich wollte den großen gesellschaftlichen und zeitlichen Zusammenhang verstehen, warum dieser Kontinent so nach Europa reindrückt. Und da ist mir sichtbar geworden, dass wir eine 500-jährige Kolonialgeschichte eigentlich hinter uns haben, indem wir eigentlich diesen Kontinent total kaputt gemacht haben. Und jetzt kommt er Stück für Stück zurück.
Wie nähern Sie sich dramaturgisch dem, was damals passiert ist? Also wie verarbeiten Sie diese Geschichte auf der Bühne?
Also zunächst einmal sind wir selber Archäologen und also ich habe zum Beispiel ein deutsches Abitur, ein normales, und ich habe nichts über diese Kolonialgeschichte erfahren. Und dann haben wir in Schulbüchern angefangen zu graben und zu gucken und uns selber die Frage zu stellen und zu befragen, was ist da eigentlich passiert, zusammen mit den beiden Vertretern der Hereros und Namas in diesem Probenprozess. Und über diesen Aufbau, was ist da passiert, sind wir dann auch sehr schnell zu denen gekommen, die es eigentlich getan haben. Also in das Deutsche Kaiserreich und in das koloniale Denken haben wir versucht, uns hineinzubegeben. Und aus dem Bereich, aus diesen zwei Teilen, hat sich die Gegenwart sozusagen abgebildet, indem wir uns jetzt befragen, wie wir mit diesem Thema politisch umgehen müssen. Weil ein Theater ist ja kein Gericht oder sowas. Also wir können nicht Schuld oder Unrecht sprechen, aber wir können eine höhere politische Debatte oder ein Gespräch, einen Diskurs versuchen anzustoßen.
Ihr Kollege Milo Rau versucht ja genau diesen Prozess nachzustellen mit seinem Kongo-Tribunal. Das ist ja ein Verfahren, was aber auch auf sehr viel positive Resonanz gestoßen ist und schon auch für alle Zuschauer sehr, sehr eindrucksvoll ist.
Genau, das ist der eine Weg, dass man sozusagen so etwas nachstellt und den Zuschauer hineinzieht. Das andere war, dass ich über die Biografien mich entschieden habe, sich diesem Thema anzunähern. Also das heißt, wir haben zwei Vertreter da und anhand dieser Biografien, das Mitgehen in diese Biografie des Zuschauers und dann an diese verschiedenen Wendepunkte und die verschiedenen Konfliktpunkte herangeführt zu werden, um sichtbar zu machen, wie eng dieses Land Namibia mit Deutschland eigentlich verwoben ist. Also wir haben zwei Vertreter, dessen Großeltern und einmal Urgroßeltern, also zwei Elternteile in dieser normalen Linie deutscher Abstammung sind.
Ah, ja.
Und das ist natürlich für mich unheimlich wichtig, mhm. dass wir dort auf ein Volk treffen, in dem es so eine Art Verschmelzung stattgefunden hat und sie sich auch wirklich Teil des deutschen Lebens und Gesellschaft angesehen haben und auch große Teile Deutschlands haben das auch so gesehen, dass das ein Teil ihrer Heimat dort ist. Mhm. Und dass dann innerhalb dieser Nähe eine so signifikante Entmenschlichung stattgefunden hat, indem man praktisch einer Volksgruppe nicht mehr die Existenz erlaubt hat und sie ausgeschlossen hat aus dem Leben, das ist natürlich ein unheimlich schmerzvoller Prozess gewesen, der auch in einem Probenprozess sichtbar wurde.
4 Jahre lang dauerten ja die Verfolgung und das Gemetzel in Namibia an, von 1904 bis 1908. Was war es an dieser Geschichte, was Sie so besonders verstört hat, was Sie jetzt auch versuchen, auf die Bühne zu bringen?
Also, dass man wirklich systematisch versucht hat, diese beiden Volksstämme aus der Welt zu eliminieren. Mhm. Und da ist auch, man muss ganz klar sagen, da ist gar nichts aus dem Ruder gelaufen oder so. Und es war auch nicht ein verrückter General, der auf einmal das Gefühl hatte, er muss jetzt diese Menschen alle töten. Also das ist systematisch geplant worden von dem Deutschen Kaiserreich aus Berlin aus. Und die Chirurgen des Tötens sind da runtergegangen nach Namibia und haben versucht, diese beiden Volksstämme aus der DNA der Welt heraus zu radieren. Und das ist auch wirklich, die Beweislast ist erdrückend. Und im Grunde gibt es da in dem Verständnis auch für sie gar nichts zu verhandeln, weil durch die deutsche Bürokratie ist auch alles schriftlich zugänglich in den Archiven des Außenministeriums. Und man kann das alles nachlesen, dass es sich einwandfrei um einen geplanten Völkermord gehandelt hat.
Sie haben sich zuletzt mit dem Anschlag des NSU in der Kölner Kolbstraße beschäftigt, mit Ihrer Kolbstraßentrilogie Die Lücke, Glaubenskämpfe und Istanbul. Da auch gemeinsam mit Anwohnern und Anwohnerinnen besagter Straße. Hier sind es also reale Nachfahren. Wie fügt sich das Projekt jetzt in Ihr gesamtes Werk ein? Also warum ist beide Teile der Geschichte so wichtig für die Gegenwart?
Dieser Theaterprozess ist ohne diese Partei, um die es eigentlich geht, nicht vorstellbar, es auf die Beine zu stellen. Also sie müssen mit in diesem Theaterraum ihre eigene Geschichte verhandeln. Und man kann nicht dieses Thema auch damals bei dem NSU-Prozess, also der Weg, den ich da gehe, ist, man kann nicht so wichtige, signifikante Störungen in einem gemeinsamen Mitleben versuchen zu verhandeln, ohne diese Parteien, um die es geht, mit auf die Bühne zu bringen und denen einen Raum zu geben.
Und was würden Sie sich wünschen, was dieses Stück auch möglicherweise doch wieder in Bewegung bringt?
Auch so wie es bei dem NSU-Prozess war, die Selbstgewissheit, in der wir uns teilweise in der deutschen Gesellschaft befinden, ein Stück weit ins Wanken zu bringen, dass der Rechtsstaat überprüft werden muss, dass vielleicht unsere Organe des Rechtsstaats überprüft werden müssen, ob alles das, was wir wirklich tun, auch umgesetzt wird, das muss man sich schon fragen. Und es geht mir gar nicht um Recht oder Unrecht, sondern um eine große, breitere gesellschaftliche Debatte, sich den Wunden der Vergangenheit zu nähern. Ich sag's mal in Heiner Müller, die Toten auszugraben, um die Zukunft und die Gegenwart besser zu verstehen.
Der Regisseur und Autor Nuran David Kalis bringt die Geschichte des Genozids an den Herero und Nama auf die Bühne. Morgen Abend ist Premiere am Schauspiel Köln. Das Stück ist Herero Nama, A History of Violence. Ganz herzlichen Dank und toi 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 für morgen.
Dankeschön.
Das Münchner Haus der Kunst hat eine ziemlich bewegte Zeit hinter sich. Nach Skandalen um Scientology, sexuelle Belästigung im Mitarbeiterkreis und einem großen Loch im Finanzetat gab Direktor Okwo Envesor sein Amt auf, aus gesundheitlichen Gründen. Doch ein Projekt, das hat er als Kurator dann doch noch verwirklichen können. Die bisher größte Einzelausstellung eines afrikanischen Künstlers in Europa überhaupt. Der Nigerianer El Anatsui hat sich das Haus der Kunst vorgenommen, und zwar von innen und von außen. Tobias Krone über seine Ausstellung Triumphant Scale.
Ein Steinkoloss, gehüllt in Metallmüll. Second Wave heißt die gigantische Installation aus zusammengeschweißten, ausgemusterten Druckplatten, mit der El Anatsui die Frontfassade des Baus aus der Nazizeit verkleidet hat. Auf 110 Metern überformen nun die Überreste des analogen Informationszeitalters die neoklassizistischen Säulen. Rasender Stillstand, gebannt in ächzendes Aluminium. Mal wieder siegt die Kunst über das NS-Architekturerbe. Das Spiel mit der Fassade hat im Haus der Kunst Traditionen. Nur dass sich ein afrikanischer Künstler allein in der Monumentalität des Gebäudes einnistet, das gab es bisher noch nicht. El Anatsui nennt daher seine Werkschau auch ganz passend Triumphant Scale.
In describing this project as Triumphant Scale.
Beim Begriff Triumphant Scale, also triumphaler Maßstab, geht es gar nicht so sehr um die Größe der Werke. Vielmehr geht es darum, dass seine Karriere wirklich auf dem Höhepunkt ist. Ich denke, triumphal ist angemessen, um seine Reise von einem Künstler in einem kleinen Studio in der nigerianischen Kleinstadt Nsukka bis zu diesem Ausstellungsort hier zu beschreiben. Chika Okeke Agulo ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität Princeton. Er war Schüler von El Anatsui und ist hier in München sein Kurator. Gemeinsam mit Okwi Invesor, dem ehemaligen Direktor des Hauses der Kunst, der aufgrund seiner schweren Krankheit nicht an der Eröffnung teilnehmen kann. El Anatsui ist Sohn eines Webers für traditionelle afrikanische Stoffe. Und das sieht man in jedem seiner Werke. Er näht seine Skulpturen meist aus weggeworfenen Flaschenverschlüssen. Tausende dieser münzgroßen Aluminiumteile ergeben Landschaften, wie die raumgreifende Installation Gekachelter Blumengarten.
These are works that seem massive.
Diese Werke wirken massiv, aber sie sind extrem leicht. Es ist eine Poesie aus Größe und Leichtigkeit, aus Größe und gleichzeitig intimer Zerbrechlichkeit.
Of fragility, you know, and intimacy.
Von Weitem betrachtet strahlt das Werk eine entschiedene Ruhe aus. Aus der Nähe offenbaren sich filigrane Muster. Rising Sea ist ein gigantischer Wandteppich, der mit seinen Wölbungen bedrohlich in den Raum hineinzuschwappen scheint. Die Form, in der El Anatsui seine Texturen präsentiert, ergibt sich von Ausstellung zu Ausstellung neu. Der Künstler widersetzt sich damit der Vorstellung, ein Kunstwerk sei etwas Vollendetes, wie er selbst bei der Pressekonferenz erläutert.
I believe that artworks are like life.
Ich glaube, dass Kunstwerke wie das Leben sind. Und so wie das Leben auch nicht einfach im fertigen Zustand erhältlich ist, sondern voller Unfälle und Ereignisse, auf die man sofort reagieren muss, entsprechend verhalten sich auch meine Werke. Gefertigt und installiert hat sie einen Tross aus etwa 120 Mitarbeitern. Anders wäre etwa die Arbeit Logogli Logarithm in einer großen Halle des Hauses der Kunst nie realisiert worden. Ein Labyrinth aus Gardinen, aus Flaschenverschlussringen, lädt die Besuchenden ein, sich darin zu verirren. Ähnlich unseren Lebenswegen sind sie vermeintlich transparent und dennoch in ihren Schichtungen unergründbar. Die Ausstellungstexte erklären die Zeichensysteme El Anatsuis geduldig. Doch wie nähert man sich als Europäer afrikanischer Kunst der postkolonialen Epoche am besten? Kurator Chika Okeke Agulo lächelt über diese Frage.
It's the same way that I approached Picasso's Guernica.
Es ist derselbe Weg, mit dem ich mich Picassos Guernica annähere. Ich komme aus Nigeria. Ich habe keine Ahnung, wo Guernica lag. Aber ich brauche das nicht zu wissen, um zu sehen, dass diese Arbeit von Diktatur, von Gewalt und der Verwüstung von Gesellschaften handelt. Und ich glaube, man muss nicht viel von Afrika wissen, um etwas von der Zerstörung der Umwelt zu verstehen.
Also I don't think that you need to know much about Africa to know, for instance, about the devastation of the environment.
Das prominenteste Beispiel für El Anatsuis künstlerisches Engagement für die Ökologie ist wohl die Holzplastik Erosion, eine Art Marterpfahl, dem er während der Weltklimakonferenz in Rio 1992 mit der Kettensäge zu Leibe rückte. Das Denken El Anatsuis ist global und auch seine Bedeutung. So gibt Kurator Damien Lentini die Haltung des ehemaligen Direktors wieder. Als wir die Ausstellung diskutiert haben, hat Okwi Invesor nie gesagt, wir müssen einen afrikanischen Künstler ausstellen. Er war einfach überzeugt, das Werk El Anatsuis sollte in dieser Reihe bedeutender Gegenwartskünstler stehen, in so einer Institution wie dem Haus der Kunst. Das Werk El Anatsuis, es spielt mühelos mit den Dimensionen des Museums. Es überwuchert die Monstrosität und es funkelt wie tausende Diamanten aus Staniolpapier.
Tobias Krohn über El Anatsui im Münchner Haus der Kunst. Die Ausstellung läuft dort noch bis zum 28. Juli. Lettraset, so heißen die weltweit gebräuchlichen Rubbelbuchstaben, die lange vor der Erfindung des Tintenstrahldruckers ein ordentliches Schriftbild möglich machten. Alle haben sie Lettraset benutzt. Bands wie The Human League für ihre Plattencover, die RAF bei ihren Bekennerschreiben, aber auch der Normalo für den Heimgebrauch. Das Festival Lettra Tone im Berliner Radio Sozialsystem setzt genau hier an und fragt nach dem Verhältnis von Grafik und Musik. Genauer gesagt, hier wird Musik erzeugt, die auf grafischen Handlungsanweisungen beruht. Und wie das genau läuft, das kann uns der Kurator und Musiker Hanno Leichtmann erklären. Willkommen im Kompressor, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Noten sind ja streng genommen auch grafische Anweisungen, aber hier werden ja andere Zeichen vertont. Wer gibt da welche Handlungsanweisungen?
Okay, ja, Letraset ist so ein spielerisches Konzept. Ich habe quasi die Idee der grafischen Notation aus der E-Musik herausgelöst und auf quasi Popmusik, elektronische Musik und elektroakustische Musik umgesetzt oder übergestülpt.
Übertragen,
genau. Übertragen ist perfekt. Der zweite Aspekt ist, dass Grafiker komponieren und keine Komponisten oder Musiker. Und der dritte Aspekt ist, dass man quasi mit den Letra-Sets und Letra-Tones, Letra-Tones ist eine Unterkategorie von Letra-Set, die quasi nur Flächen und Zeichen, Punkte, Kommas, Klammern beinhaltet. Das ist quasi das grafische Ausgangsmaterial, zumindest bei der ersten Ausgabe gewesen. Jetzt habe ich es ein bisschen gelockert, dass man das nehmen kann, aber nicht nehmen muss. Trotzdem haben es alle genommen.
Ach, interessant. Wenn Sie sagen alle, wie viele Künstler sind da beteiligt?
Es sind 9 Grafikerinnen und Grafiker und natürlich dann auch 9 Solisten, Ensembles und Bands. An jedem Abend 3.
Ich würde vorschlagen, wir hören uns mal ein Beispiel an. Das hier ist ein Stück, das ist Ihre eigene Komposition aus einer Installation. Was lag da zugrunde und wie sind Sie dann vorgegangen?
Die Hauptarbeit ist von Tobi Kornisch. Der hat quasi auch Letra-Sets und Letra-Tones und Letra-Grafiker und was es alles gibt, genommen und auf blanken 16mm Film gerubbelt. Der Film hat auch eine Tonspur, das heißt, wenn man auf die Tonspur rubbelt, interpretiert der Film das als Soundtrack und produziert merkwürdigste Geräusche, lustig. Knackser und Töne und lustige, einfache Melodien. Das habe ich auch in meine Komposition eingebaut. Ich habe meine Stücke Offset genannt, weil die aus 6, 7, 8 rhythmischen Strukturen bestehen, die sich aber immer wieder mal treffen, aber immer wieder auseinanderlaufen. Man versucht immer den Beat, der jetzt gerade ist, versucht man immer festzuhalten und zu sagen, das, jetzt habe ich es. Aber es verändert sich dann, es rennt dann wieder weg und dann kommt ein paar halbe Minute später kommt dann wieder eine Sequenz, wo man denkt so, ah, okay, das ist jetzt der Rhythmus. Und Offset gibt es ja auch im Druck den Begriff und da kommen so ein paar eben zusammen.
Wir hören noch mal ein weiteres Beispiel und zwar von Magda Meyers Trees Excerpt. Das klingt so.
Genau, Magda Meyers ist mit ihrem präparierten Klavier sehr nah, also überhaupt die elektroakustische Musik ist ja sehr nah an der neuen Musik dran. Ganz viele Spieltechniken wurden ja übernommen oder weitergeführt oder vermischt mit anderen Techniken. Deswegen klingen sehr viele improvisierte Konzerte ja auch irgendwie nach neuer Musik, nur dass es halt nicht komponiert ist, sondern im Moment passiert. Auf dem Festival haben wir elektronische Musik, wir haben ein Solo-Gitarren-Set, wir haben 3 elektronische Sets, die teilweise auch sehr tanzbar sind. Robin Schulkowski ist die einzige neue Musikinterpretin. Das wollte ich auch mal ausprobieren, wie das klingt, wenn eine erfahrene Perkussionistin, die halt auch schon mit Stockhausen und Cage und Feldmann gearbeitet hat.
Darf ich Sie an der Stelle noch mal ganz kurz fragen? Das wird dann wirklich konkret so aussehen, dass live auch Grafiker dann mit diesen Letra-Sets
rubbeln? Nee,
es ist schon im Vorfeld geschehen.
Genau, die Grafiken wurden so 4 Wochen, also das war der Plan, dass sie 4 Wochen vorher da sind. Die Künstler haben dann alle mit den Kompositionen, quasi mit den Grafiken dann ein Programm erarbeitet.
Und warum ist diese Rubbelschrift, dieses Letra-Set so interessant bei diesem Prozess?
Das ist eine ganz persönliche Angelegenheit von mir, weil ich über so einen Zufallsfund in einem Secondhand-Shop habe ich so 50 Bögen gekauft davon und dann damit auch für mein Label so ein bisschen Artwork gemacht. Und dann, ich wollte unbedingt mehr damit machen und dann bin ich halt über diesen Titel Letra Tone dann auf die Idee gekommen, das zu verbinden mit einem Festival und dass Grafiker quasi damit grafische Notationen erstellen, die dann für das Festival vorbereitet werden oder vertont werden. Es wird auch gar nicht viel mit Buchstaben gearbeitet, sondern halt eher mit diesen Flächen, Pfeilen, Punkten, Quadraten, Strichen, Flächen, Blättern, was auch immer es alles gibt. Die Original-Letter-Set, der Buchstabe, kommt eigentlich sehr selten vor in den Grafiken. Also.
Und wie das dann alles in Klänge überführt wird, das kann man hören noch bis Sonntag im Berliner Radialsystem beim Letterer Tone Festival. Der Berliner Musiker und Kurator Hanno Leichtmann war hier bei uns. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Kompressor.
Dankeschön.
Die MeToo-Debatte hat schon ziemlich viel ins Rollen gebracht. Eine Bastion der Männlichkeit blieb da aber bisher ziemlich außen vor. Fußball. Immer wieder erleben weibliche Fans in den Stadien Belästigungen und in den Führungsgremien der Vereine sind so gut wie überhaupt keine Frauen vertreten. Die Wanderausstellung Fantastic Females beschreibt die Lebenswege von rund 80 Frauen im internationalen Fußball und Ronny Blaschke hat sie sich angesehen.
Mit Anfang 20 gehörte Daphne Goldschmidt 2007 zu den Gründerinnen ihres Vereins. Sie besuchte jedes Spiel von Hapoel Katamon Jerusalem. Sie sang, klatschte, hüpfte auf der Tribüne. Sie wurde zu einem der einflussreichsten Vereinsmitglieder. Doch sie zögerte lange, den großen Schritt an die Spitze zu wagen.
Ich habe 3 oder 4 Jahre lang darüber nachgedacht, ob ich für den Vorstand kandidieren soll. Das Einzige, was mich davon abhielt, war die Angst, nicht gewählt zu werden und keinen Erfolg zu haben. Aber dann habe ich den Club in den Vordergrund gerückt und für die Vereinsspitze kandidiert. Ich dachte, das ist wichtig. Das öffnet vielleicht auch anderen Frauen die Tür, die vielleicht gar nicht glauben, dass ein solcher Weg möglich ist.
Vor bald einem Jahr wurde Daphne Goldschmidt zur Vorsitzenden von Hapoel Katamon Jerusalem gewählt. Als erste Frau überhaupt führt sie einen Profiverein in Israel. Hapoel hat sich in wenigen Jahren aus der 5. in die 2. Männerliga vorgearbeitet. Aber Goldschmidt beschreibt lieber die Projekte. Sprachkurse für Einwanderer, Kundgebung gegen Rassismus, Turniere für jüdische und muslimische Jugendliche. Doch Daphne Goldschmidt hat es nicht leicht. Sie muss bei Treffen mit Funktionären anderer Clubs noch immer Widerstände aushalten.
Ja, es gibt Kritik. Ich versuche sie zu ignorieren. Es ist immer noch seltsam, in einem Konferenzraum die einzige Frau zu sein. Und manchmal sagt mir jemand, ich hätte diese oder jene Entscheidung nur getroffen, weil ich eine Frau bin. Dann entgegne ich, haben Sie ein Argument, das relevanter ist? Solche Sprüche passieren leider hin und wieder, aber man sollte diesen Menschen nicht allzu viel Aufmerksamkeit geben.
Nur 3,7% der Führungspositionen im europäischen Spitzenfußball werden von Frauen besetzt. Das ergab eine Studie der Organisation FAIR, Football Against Racism in Europe. Dass dem Sport viel Kreativität verloren geht, beweist die Wanderausstellung Fantastic Females. Die Kuratorinnen haben in 3 Jahren fast 80 Frauen aus 21 Ländern fotografiert und filmisch begleitet. Darunter Führungskräfte und Ultras, die besonders leidenschaftlichen Fans. Viele Ultras lassen bis heute keine Frauen zu. Und diejenigen, die es tun, ziehen mitunter Grenzen bei den Aufgaben, sagt Antje Grabenhorst, eine der Ausstellungskuratorinnen.
Man sieht schon auch häufiger mal, dass die Frauen diejenigen sind, die an den Merchandise-Ständen stehen und Sachen verkaufen, die, so ganz klischeehaft die Brote schmieren. Ich habe schon das Gefühl, dass Frauen eher diejenigen sind, die auch kontrollierter Alkohol konsumieren, nämlich Frauen in Ultrakontexten eher schon auch ein bisschen als oft mütterlich war. Also es wird ihnen auch zugeschrieben, die Mutti zu sein, sich zu kümmern, dann doch diejenigen zu sein, die meine Schmerztablette hier und da mithaben oder die Taschentücher und die Jacke tragen, wenn irgendwie was los ist.
Ein kleines Mädchen, die war so 5, 6 Jahre alt, zu ihrem Papa gesagt, wenn ich groß bin, würde ich auch gerne mal eine Fantastic Female werden. Und das ist so. Aber das ist so, bringst du auf den Punkt. Also es gibt.
Seit September 2018 ist die Ausstellung Fantastic Females in Europa unterwegs. Sie konzentriert sich auf konkrete Lebenswege, auf Frauen, die Orientierung geben können. Zum Beispiel Karen Espelund. Die ehemalige Fußballerin bekleidete im norwegischen Verband und im europäischen Verband UEFA wichtige Funktionen, die Frauen nur sehr selten erhalten.
Mir war sehr bewusst, dass ich in den Gremien nicht das Maskottchen werden wollte. Leider müssen Frauen in Gremien immer wieder ihre Kompetenz unter Beweis stellen. Man muss ziemlich hart arbeiten und besser vorbereitet sein. Und man braucht gute Mentoren, auch männliche. Ich habe auch von Quoten profitiert. Daher betone ich immer wieder, dass wir Quoten brauchen, um traditionelle Strukturen zu brechen.
Karen Espelund verweist auf Studien. Vielfalt führe in Organisationen zu besseren Ergebnissen. Im Fußball spricht sich das jedoch nur langsam herum.
Ein Bericht von Tobias Krohn. Und das war's vom Kompressor für heute. Ich bin Gesa Ufer, sag tschüss.